Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Liebe Stadtmissionsgemeinde, damit will ich euch heute herzlich grüßen mit Psalm 103. Es ist ein Dankgebet und ich möchte heute Morgen zunächst mal ganz besonders grüßen Sophie, Max und Johannes Obermeier. Ich will euch einfach die freudige Nachricht sagen, es ist ein kleiner Ludwig geboren worden und zwar am 14.04. um 17.10 Uhr. Ich soll euch allen einen lieben Gruß von der Sophie sagen. Ich habe mit ihr telefoniert. Sie liegt, glaube ich, jetzt gerade noch im Krankenhaus. Aber es geht allen, der ganzen Familie, gut. Und ich will einen lieben Gruß sagen. Dann will ich euch auch noch ein Gebetsanliegen gleich am Anfang des Gottesdienstes bekannt geben. Wir wollen besonders an die Astrid denken, an Astrid Reif. Die Mutter von Astrid ist letzte Woche gestorben und ich möchte ein kurzes Gebet sprechen, einige Worte von Sabine Nägeli. Ich sehe deine Trauer. Gesegnet deine Trauer, liebe Astrid. Gott, unser Schöpfer, sei dir nahe auf dem Weg der Trauer. Er beschenke dich mit der Gabe der Tränen und wecke dir Worte, deinen Schmerz zu sagen. Zartheit und Mitgefühl mögen dir begegnen in der Zeit des Abschieds. Unser Gott, nehme deine Klage an sein Herz und stille dein Weinen. Er, der Herr über Leben und Tod, erfülle dich mit Hoffnungskraft. Amen.
Thank you.
möchte euch auch heute Morgen am zweiten Sonntag nach Ostern, der überschrieben ist mit Misericordias Domini, die Erde ist voll der Güte des Herrn, den Wochenspruch zurufen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Die Losung vom heutigen Tag aus dem Buch Jona: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Jona 2, Vers 3. Und der neutestamentliche Text aus dem Markus-Evangelium, Markus 5, Vers 22 bis 24. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Hans-Jürgen Netz dichtet zu diesem Text folgende Liedstrophe: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Ich möchte uns noch kurz einen kleinen Gedanken zu diesem zweiten Sonntag nach Ostern sagen. Ich finde, es ist ein sehr tröstender Gedanke. Dieser Sonntag ist überschrieben Misericordias Domini. Klaus Hoffmann schreibt dazu Folgendes: Nun kann man sich aber Hoffnung und Zuversicht ja nicht einfach einreden. Auch nach Ostern sind die alten Miseren ja noch die gleichen, die hartnäckig anhaltend da sind. Auch davon spricht der Sonntag, denn in dem Wort Misericordias steckt das Wort Miseria, Unglück, Elend, Leid. Damit uns die Miseren des Lebens nicht erdrücken, braucht es einen Platz für sie. Und auch der steckt im Namen des Sonntags, Misericordias Domini. Der Platz für unsere Miseren ist das Herz, Chor, das Herz des Herrn. Deine Miseria und Gottes Chor gehören zueinander. Beides zusammen ergibt die Misericordia, die Barmherzigkeit, die Güte. Und daran erinnert das Thema des Sonntags, dass die Erde voll ist der Güte des Herrn. Es ist längst nicht alles gut bei mir, aber Gott ist mir gut. Soweit ein kurzer Gedanke zum Wochenspruch dieser Woche und zum Thema dieses Sonntags. Thank you. Liebe Stadtmissionsgemeinde, ich wünsche mir auch für diesen Sonntag, dass ihr euch die Bibel jetzt zur Hand nehmt, den Text mit mir gemeinsam lest. Ich habe einen alttestamentlichen Text gewählt aus dem Propheten Jeremia. Jeremia, Kapitel 29. Und er hat ganz viel mit unserer augenblicklichen Situation zu tun, auch mit unserer Gemeindesituation oder überhaupt mit der Situation durch diese Corona-Krise. Es ist ein Brief Jeremias, den er in Jerusalem schreibt, und er schreibt ihn an die Weggeführten in Babel. Ich lese uns nur abschnittweise aus dem Kapitel 29, aber es ist ganz interessant, das ganze Kapitel mal zu lesen, und ihr habt ja Zeit auch zu Hause, lest doch mal das ganze 29. Kapitel. Vers 1, dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Vers 4, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Und im Vers 10, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort zurückbringe. Einschub von mir, nach 70 Jahren zurück nach Jerusalem. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht Gott der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, wo ich euch habe wegführen lassen. Soweit einmal die Schriftlesung zu Jeremia, Kapitel 29. Ich habe die Predigt mal überschrieben, durchkreuzte Pläne. Durchkreuzte Lebenspläne in dieser Corona- und in dieser Pandemiesituation. Und ich habe ein wunderschönes Beispiel dafür gefunden. Ich glaube, ich habe es sogar vor vielen Jahren auch schon mal hier in der Stadtmission erzählt. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und zwar ging es um den englischen Maler James Thornhill. Thornhill hatte im Auftrag der Queen ein Gemälde in Auftrag bekommen, und zwar in der St. Paul's Cathedral. Thornhill sollte die Kuppel der St. Paul's Cathedral ausmalen. Und er hat mit seinen Mitarbeitern nach vielen arbeitsreichen Monaten einen sehr großen Abschnitt beendet. Und an diesem Morgen geht Zornhill mit seinen Gehilfen auf dieses Gerüst unter der Kuppel in etwa 40 Meter Höhe und er will sich sein Bild nochmal genau anschauen. Seine Augen und seine Gedanken waren auf dieses Bild fixiert und ausgerichtet. Und Zornhill geht rückwärts bis an den Rand des Gerüstes, ohne zu merken, dass es irgendwann einmal 40 Meter in die Tiefe geht. Und dann noch ein halber Schritt. Und plötzlich nimmt einer seiner Gehilfen einen dicken Pinsel und macht einen Strich durch das fertige Bild. Voller Wut und total aufgebracht, springt Zornhill nach vorne, um seinen Gesellen zu ermahnen, um ihm zu sagen, warum machst du das? Außer sich vor Zorn springt er auf und reißt ihm den Pinsel aus der Hand. Und sein Helfer sagt nur eins zu Zornhill: Herr, dadurch, dass ich die Malerei verdarb, habe ich ihr Leben gerettet. Hätte ich nur gerufen, so hätten sie sich vermutlich umgedreht und umgewandt und wären abgestürzt. Liebe Stadtmissionsgemeinde, so macht Gott manchmal auch einen Strich durch unsere Lebensbilder, durch unsere Lebensvorstellungen und durch unsere Zukunftspläne. Und Gott macht nicht nur manchmal einen Strich für uns, sondern im Augenblick auch für unseren Staat und die Politiker. Alle Religionen sind im Augenblick eingeschränkt. Ich denke jetzt auch gerade an Schabbat in Israel oder den Ramadan. Durch die Wirtschaft wird ein Strich gemacht und natürlich auch durch unsere ganz privaten Pläne. Und ich denke hier auch an Jesaja 55. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege. Entschuldigung, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Das sagt der Prophet Jesaja und Jeremia ergänzt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott führt sein Volk damals und auch uns heute merkwürdige Wege, ungewöhnliche Wege und für viele unverständliche Wege. Aber der ganze Textabschnitt in Jeremia 29 hat ein Ziel, hat Zukunft. Es ist ein Hoffnungstext. Gott überblickt die ganze Situation, und zwar über 70 Jahre. Er sagt nämlich, nach 70 Jahren führe ich euch zurück nach Jerusalem. Er blickt schon wieder zurück. Er überblickt diese Zwischenzeit. Ihr Lieben, Gott schaut einfach immer weiter als wir. Und eins ist doch klar: Gott hat die besseren Augen. Und ich darf es heute auch mal so sagen, auch unser Ziel, auch das Ziel von uns Christen heißt Jerusalem. Und zwar das himmlische Jerusalem. Und auch bei uns in unserem Leben liegen oft 60, 70 oder 80 Jahre dazwischen. Jahre der Krankheit, des Leides, der Klage, der Anklage, auch manchmal der Gottesferne und ganz oft auch der Gottesnähe. Oder Jahre wie in Babel, der Deportation, dass wir meinen, wir sind weggeführt. Oder auch Jahre oder Tage, Wochen und Monate der Schuld und vielleicht auch der Sünde. Aber Gott hat ein Ziel für uns. Und dieses Ziel beschreibt er in Offenbarung 21 noch einmal sehr tröstend und sehr hilfreich. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Siehe, ich mache alles neu. Und dann in Offenbarung 21, Vers 7, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Vielleicht sind wir gerade genau an dieser Stelle. Wir sehen das Ziel noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, was aus dieser Corona-Krise wird. Aber Gott kennt die Zukunft. Und wenn wir uns mal ganz genau diesen Text aus Jeremia 29 anschauen, dann kann man sagen, die Pläne der Israeliten, die Pläne der Bevölkerung Jerusalems werden in dieser Situation komplett durchkreuzt. Und was sagt Gott in Jeremia 29, Vers 13 und 14? Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wo denn? In Babel. Aber Gott durchkreuzt die Pläne der Israeliten und Gott durchkreuzt auch unsere Stadtmissionspläne. Sie wollten in Jerusalem bleiben. Wir wollen gerne wieder so schnell wie möglich Gottesdienst feiern. Sie wollten den Tempel pflegen. Wir möchten natürlich wieder in unser Haus einziehen. Israels Plan war ein anderer Plan als Gottes Plan. Erstens wären sie niemals, nie freiwillig nach Babel gegangen. Und zweitens, Gott will ihnen etwas zeigen. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch uns etwas zeigen möchte. Zweitens will Gott ihnen was zeigen. Die Israeliten dachten, Gott wohnt doch in Jerusalem. Und nicht in irgendeiner fremden Stadt mit einer fremden Kultur. Die Israeliten konnten sich nicht vorstellen, in einem fremden Land Gott zu finden. Und das ist die Lektion, die die Juden lernen und vielleicht ist es auch unsere Lektion. Gott in der eigenen Wohnung zu finden, Gott über Wochen mal in einem anderen Umfeld zu entdecken, Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennenzulernen und zu spüren, dass Gott mich auch in einer ganz besonderen Krisensituation durchbringt. Und Gott will sein Volk etwas lernen lassen, genauso wie den Maler Thornhill. Die Rettung für ihn kam durch den Pinselstrich. Die Rettung für ihn kam durch das durchkreuzte Bild. Und ich glaube, manchmal muss Gott auch unsere Pläne und unsere Absichten durchkreuzen. Im Augenblick gewinnen wir Abstand. Abstand zum Alten. Im Augenblick können wir nicht in unsere Kapelle. Wir können nicht wie gewohnt Gottesdienst feiern. Im Augenblick, orientieren wir uns ganz neu. Und schaut, was sagt Gott den Israeliten in Babel? Er macht etwas Undenkbares. Gott bricht nämlich das Gesetz. Er sagt, baut Häuser, also macht euch dort sesshaft. Er sagt, pflanzt Gärten und esst. Also er sagt ihnen, das dauert länger. Gott sagt ihnen, nehmt euch Frauen aus Babylon. Das war im Alten Testament für die Israeliten undenkbar. Und Gott sagt sogar, habt Sex mit ihnen, zeugt Söhne und Töchter, damit ihr nicht weniger werdet. In einer Ausnahmesituation macht Gott Ausnahmen. Und welches Ziel hat Gott? Welches Ziel hat Gott mit seinem Vorhaben, sie nach Babel zu führen, also aus der gewohnten Situation? Unglaublich. Sucht der Stadt Bestes. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Es ist nicht Jerusalem gemeint. Es ist Babel gemeint. Der Plan der Israeliten war, Jerusalem ist die beste Stadt, ist unsere Stadt. Gottes Plan war Babel für 70 Jahre. Gottes Plan sagt, gebt das Allerbeste für Babel. Und wie begründet er das? Betet für sie zu mir. Ihr könnt es ja nachlesen, Jeremia 29. Betet für sie zu mir. Liebe Stadtmissionsgemeinde, der Plan der Israeliten war, wir wollen so schnell wie möglich zurück in die alte Situation. Und Gott sagt, nein. 70 Jahre werdet ihr in Babel bleiben, das sind 3 Generationen. Ihr Plan war, wir wollen doch Gott im Tempel suchen und anbeten. Gottes Plan war, findet mich bitte in Babel. Sucht mich in Babel. Ihr Lieben, die Israeliten müssen ihre Pläne und Vorstellungen von religiösem Leben, von Gott, von Heimat und von Zukunft einfach streichen. Und ich glaube, das ist auch bei uns im Augenblick so. Wir müssen unsere Vorstellung von religiösem Leben, von der Beziehung zu Gott, von der geistlichen Heimat in der Kapelle oder in der Gemeinde und vielleicht auch von Gemeindezukunft streichen. Und vielleicht will Gott uns genau diese Lektion im Augenblick lernen. Sie hatten ihre Vorstellung von Gottesdienst. Gott hat ganz andere Vorstellungen. Sie hatten ihre Vorstellung von Führung, von zeitlichen Vorgaben. Wir möchten es auch so schnell wie möglich zurück ins Alte. Aber Gott will etwas Neues. Und was sagt der Prophet im Auftrag Gottes? Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Ihr Lieben, Gott weiß, was er uns zumuten kann und zumuten will. Ich habe nämlich für euch die Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Unsere Pläne durchkreuzen, damit Gottes Plan und unser Plan sich nicht kreuzt. Und was ist denn Gottes Plan? Vers 13. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und bitten. Und ich will euch erhören. Wo? In Babel. Gottes Plan ist nicht, sein Volk durch einen schweren Weg zu demütigen oder zu richten, sondern Gottes Plan ist beziehungsorientiert. Und Gottes Plan heißt, ich, Gott, bin überall zu finden. Auf heidnischem Boden, in fremder Kultur, unter fremden Göttern, das alles ist für mich kein Hindernis. Deshalb, ihr Lieben, ich habe einfach Hoffnung. Ihr werdet diese Krise auch ohne Kapelle und ohne Pastor und ohne Bibelstunde überleben. Weil Gott sich finden lassen möchte. Ihr seid aufgerufen. Aber eins ist klar, Gott will nicht den Untergang seines Volkes, sondern Jeremia 29 ist ein Hoffnungstext. Er spricht schon von der Rückkehr. Aber nach 70 Jahren. Und für diese Rückkehr braucht Gott nicht unsere Pläne, nicht unsere Vorstellungen, nicht unsere Gedanken und auch nicht unsere Wünsche, sondern Gott braucht nur unseren Gehorsam. Ja sagen zur Situation. Und ihr Lieben, das ist eine Willensentscheidung. Nicht jammern, nicht kritisieren, nicht klagen, sondern einfach Ja sagen zur Situation. Will ich meine Vorstellungen, die manchmal über den Vorstellungen Gottes stehen, manchmal sogar mit der Bibel überhaupt nichts zu tun haben, will ich meine Vorstellungen durchsetzen oder will ich mich unter Gottes Plan stellen? Ihr Lieben, ich finde es so beeindruckend. Der Maler Thornhill ist nicht vom Gerüst gesprungen, nachdem er den Pinselstrich gesehen hat, sondern er hat neu angefangen zu malen. Es ist eine Willensentscheidung in dieser Krisensituation. Will ich Gott ganz neu finden? Und das gilt auch für uns. Da, wo ich bin oder wo Gott mich jetzt gerade hingestellt hat, in die Krise, in die Kurzarbeit, in die Arbeitslosigkeit, in die Krankensituation, da will Gott, dass ich ihn suche. Und was sagt Gott? Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, in Babel, so will ich mich von euch finden lassen. Ich möchte auch heute mal das Thema ansprechen, Leidenschaft in der Krise. Leidenschaft in der Krise. Neue Wege des Suchens. Wir als Gemeinde müssen neue Wege gehen. Und neue Wege bringen immer neue Findungsergebnisse. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Hier geht es Gott nicht um Gemeindearbeit. Und wir sollen in dieser Situation nicht gemeindeorientiert sein, sondern gottorientiert. Mich von Herzen suchen. Und ich will mich finden lassen. Das ist einer der zentralsten Sätze der Bibel. Und genau das wollte Gott schon immer. gefunden werden. Im Paradies, im Tempel, der weg ist für die Juden im Augenblick, bis zum heutigen Tag. Gott will sich finden lassen in seinem Wort, das hoffentlich vor euch liegt. Gott will sich finden lassen in Jesus Christus, wir kommen von Ostern. Gott will sich finden lassen im Menschen, im Mitmenschen. Und wir gehen zum Pfingstfest. Gott will sich finden lassen im Heiligen Geist. Ihr Lieben, auch in dieser Corona-Krise will Gott nicht mit uns Verstecken spielen. Nein, Gott hat sich nicht verhüllt. Er ist nicht weg. Sondern Gott will im Augenblick neu entdeckt werden. Suchen ist immer eine Sache des Herzens. Das hat Gott seinem Volk und uns anschaulich, meines Erachtens am anschaulichsten in Jesus Christus selbst gezeigt. Bis heute sucht Gott durch seinen Sohn Jesus Christus Menschen. Und jetzt kannst du auch ganz beruhigt sagen, und mich hat er gefunden. Er war erfolgreich, weil er leidenschaftlich war. Und weil es eine Herzenssache Gottes ist. Und es war für Gott ein ganz neuer Weg. Er musste umdenken. Er hat seinen Sohn auf die Suche geschickt und die Suche endete für diesen Sohn tödlich. Gott hat für dich sein Liebstes und Bestes gegeben. Gott ist einen neuen Weg gegangen. Und ich will es mal ein bisschen provokant sagen, Gott hat Corona, den König mit der Krone, geopfert. Und jetzt, mitten in Babel, wir sind mitten in Babel. Mitten in Babel sollen sie Gott von ganzem Herzen suchen. Ich möchte euch fragen, war dort Stille? War dort die gottesdienstliche Atmosphäre? War dort der jüdische Tempel? War dort ein Raum der Kirche oder der Anbetung? War dort heiliges Land? Und ich sage es euch, nein. Dort war der raue Alltag. Dort war Hektik, Betriebsamkeit und Gottlosigkeit. Aber wer Gott von Herzen sucht, der wird ihn finden. Und zwar überall. Unser Herz liegt innen, unser ganzes Herz. Deshalb hat es immer mit unserem inneren Menschen etwas zu tun. Und die Chance dieser Krise ist, das Neue, das Innere meines Herzens zu entdecken. Dazu haben wir doch jetzt Ruhe und Zeit. Ich kann etwas herzlos machen, ohne innere Überzeugung, ohne innere Anteilnahme. Oder ich schalte mein Herz ein und bin davon überzeugt, dass ich zum Ziel komme. Vor 2 Wochen haben wir Ostern gefeiert. Erst 2 Wochen. Der Plan des Kreuzes. Wir wissen, wer Jesus sucht, der lebt gefährlich und wer Jesus sucht, kann ihn nur mit dem Herzen suchen. Warum ist das so? Weil Gott uns in Jesus nach Jerusalem bringen möchte. In eine neue Welt, in ein neues Leben und in ein neues Denken, in ein ganz neues Handeln. Jesus, er verändert zuerst unser Herz, mit dem wir ihn gesucht haben, und dann unseren Kopf, mit dem wir ihn nicht gefunden hätten. Eines der besten Beispiele für mich ist das Beispiel von Nikodemus in Johannes 3. Dieser jüdische Theologe und Schriftgelehrte, dieser Pharisäer, er geht und sucht Jesus. Nachts. Er erwartet von Jesus, dass er ihm theologische Erklärungen gibt. Nikodemus als Pharisäer, als einer, der Gott ganz nahe war, angeblich ganz nahe war. Und er geht auf die Suche nach Jesus und Jesus lässt sich finden. Aber was macht Jesus? Jesus macht einen Strich durch die Lebensplanung dieses Nikodemus. Jesus erklärt ihm nämlich den Plan mit dem Kreuz. Und Jesus sagt zu Nikodemus sehr deutlich: Deine Frömmigkeit bringt dich nicht zu Gott und deine Gesetzlichkeit auch nicht, sondern nur folgender Satz: Du musst von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren werden. Etwas ganz Neues. Er führt Nikodemus in die Krise, in die Neugeburt hinein. Nikodemus erwartet Theologie, Jesus bietet ihm Leben. Deshalb ist Gottes Suchen sehr gefährlich, weil es ums Kreuz geht. Es geht ums Wiedergeborensein ins Neue hinein. Heraus aus dem Alten, in Jeremia 29, aus dem alten Jerusalem, hinein ins neue Babel, in neue Herausforderungen. Wer Gott sucht, und zwar von Herzen, der bekommt ihn auch in Form der Erneuerung. Im Prophetenbuch des Jeremia will Gott die Gefangenschaft des Volkes wenden. Und er will ihnen wieder eine neue Perspektive geben. Die Perspektive heißt zurück nach Jerusalem. Liebe Stadtmissionsgemeinde, das wird auch für uns so sein. Es wird ein Zurück geben. Es wird der Tag geben, wo wir wieder Gottesdienst feiern in unserer Kapelle. Es wird den Tag geben, wenn wir uns wieder treffen, um gemeinsam Abendmahl zu feiern. Aber es wird anders. Es wird anders. Es wird etwas Neues sein. Nehmt diese Predigt als Herausforderung. Ich schließe mit einem meines Erachtens interessanten, sehr interessanten Bericht aus dem Zweiten Weltkrieg von einer jüdischen Frau in einem Güterzug im Abtransport nach Auschwitz. Die Frau hatte eine solche Angst, dass sie davon fast irrsinnig wurde. Als sie sich mit Menschen den überfüllten Waggon umsah, entdeckte sie einen alten Rabbi, einen bekannten Religionslehrer. In ihrer Not stürzte sie zu ihm hin, umschlang ihn mit ihren Armen und schrie: Helft mir doch! Ich werde verrückt vor Angst. Der Rabbi legte der Frau seine Hand auf den Kopf und fragte sie: Kind, kennst du das Geheimnis unseres Volkes nicht? Das Geheimnis Israels ist das Geheimnis des Roten Meeres. Es gibt keinen Weg um das Meer herum. keinen Weg, weder darüber noch darunter. Der Weg Gottes führt mitten durch das Rote Meer hindurch. Und nun leg deine Hand in Gottes Hand, meine Tochter, und dann geh in das Wasser hinein. Und du wirst es staunend erleben, dass es zurückweicht. Und das Wunder geschah. Die Frau wurde still und die irre Angst fiel von ihr ab. Auch Jesus musste den Weg durchs Rote Meer gehen. Gott hat ihn nicht vor dem Leiden bewahrt, aber durch das Leiden hindurch bewahrt und erlöst. Und auch wir werden das durch das Rote Meer gehen müssen. Gott wird mitgehen und uns hindurchbringen. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen sollen. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Jesaja 43. Amen. Ich will mit uns beten. Du guter Gott, ich will dir von Herzen danken, dass es uns bis zum heutigen Sonntag gut geht. Im Augenblick wissen wir von keinem, auch aus unserer Gemeinde, der an Corona erkrankt oder infiziert ist. Ich will dir von Herzen danken, dass du uns bewahrt und behütet hast. Besonders will ich dich heute bitten für die Ärzte und Krankenschwestern auch aus unserer Gemeinde, dass du sie auch in dieser Arbeitssituation behütest und dass du sie segnest. Ich will für das Fachpersonal beten in den Kliniken, aber auch für unsere Politiker, für alle Entscheidungsträger in unserem Land, aber auch weltweit. Danke, gerade auch für unsere Bundesregierung, dass sie so besonnen mit der Situation umgeht. Und Herr, wenn es dein Wille ist, dann nimm dieses Virus von uns weg. Du kannst das machen und du hast alle Mittel und Möglichkeiten. Und wir wollen dich für alle Kranken und Infizierten bitten, tröste du sie. Du kennst die Sterbenden, du kennst das Leid in den Familien, du weißt um die Beerdigungssituation, auch da will ich dich um Beistand bitten, du guter Gott. Herr, segne du uns doch und sei du bei uns, auch wenn wir uns jetzt als Gemeinde und Gemeinschaft nicht treffen können. Ich will dich auch für die anderen Kirchen bitten, für die Geschwister, die sich immer wieder treffen, auch im Internet, dass du bei ihnen bist und dass du ihnen jetzt gerade in dieser Situation Kraft und Freude und Mut schenkst. Deinen Namen wollen wir anbeten, du stehst über allem und du weißt, wozu das gut ist. Ehre sei deinem Namen, du guter Gott. Amen. Ich möchte noch einige Ansagen weitergeben. Nächsten Sonntag wollen wir miteinander Abendmahl feiern. Ich werde hier eine Abendmahlsfeier durchführen und ich kann euch jetzt schon bitten, bereitet doch die Abendmahlsfeier, wenn ihr das möchtet, zu Hause ein wenig vor. Ihr könnt ja auch gerne mal euch einen eigenen kleinen Altar bauen. Stellt eine Kerze auf, nehmt eine Bibel zur Hand. Ihr könnt auch gerne mal ein Liederbuch wieder aufschlagen, falls ihr zu Hause eins habt. Bereitet doch einfach mal eine Abendmahlsfeier für euch vor. Macht es mal feierlich und festlich. Vielleicht könnt ihr ja auch Folgendes machen, dass ihr Mitbewohner im Haus einladet, mal bei euch in euren vier Räumen, vier Wänden Abendmahl zu feiern und Gottesdienst zu hören. Ich will auch noch mal auf die Angebote aufmerksam machen. Es ist ja nicht nur, dass wir eine Predigt halten. Der Evangeliumsrundfunk, Bibel-TV, es werden viele Gottesdienste im Internet übertragen. Also es gibt genug Auswahl. Dann will ich heute schon darauf hinweisen, am Mittwoch, den 6. wollen wir wieder einen Gebetsabend haben. Joanna hat sich wieder bereit erklärt, die Internet-Sache zu machen, so dass sie uns einen Link schicken wird, wo wir uns dann einklinken können. Und wir als Gemeindeleitung haben letzten Donnerstag auch entschieden, dass wir verschiedene Formen jetzt wieder andenken und auch Wege gehen werden, um wieder so langsam in ein, ich sage jetzt nicht in die Normalität, die wird nicht mehr kommen, aber in ein sinnvolles und verantwortungsvolles Gemeindeleben einzusteigen. Der Klaus Lichtenberg wird euch auch in dem Mittwochsbrief natürlich immer wieder informieren. Ich würde mich nur sehr freuen, wenn wir uns selbst organisieren, auch in Gebetsgruppen, auch in vielleicht in Wohnungen, wo man im privaten Bereich betet, an diesem Gebetsabend. Der Wolfgang Krohmann ist sehr, sehr dankbar für Gebetsanliegen, schickt sie ihm doch per Mail. Ich will auch heute mal an dieser Stelle liebe Grüße weitergeben, vielleicht an die Familie Rusch einmal in Norddeutschland. Henning und Anne, wir wollen euch auch von der Stadtmission hier in der Kapelle grüßen. Andreas sitzt vor mir in aller Einsamkeit. Ich will natürlich auch die Schweizer herzlich begrüßen, natürlich die Familie Bialowons, natürlich auch euch Marschkes und natürlich auch Susanne und Klaus Lichtenberg. Seid herzlich gegrüßt, falls ihr jetzt auch diesen Gottesdienst hört. Ich will den Steffen mit seiner Familie in Spanien herzlich grüßen. Ich will natürlich Karen und Simon auf den Philippinen auch grüßen und natürlich Annalena und Küso mit den Kindern in Costa Rica. Ihr Lieben, wie geht es weiter? Ich hatte es gerade eben schon gesagt, wir sind als Gemeindeleitung im Gespräch und wir wollen natürlich verantwortlich damit umgehen. Aber eins ist für uns als Leitung klar, wir werden uns den Hinweisen der beiden Großkirchen und des Gnadauer Gemeinschaftsverbands zum Thema Infektionssituation immer anschließen und wir kriegen auch vom Geschonerwerk gewisse Informationen, wie wir zu handeln haben, wenn es um Gottesdienste oder Bibelstunden oder Veranstaltungen in unserer Gemeinde geht. Ich will mit uns noch den Segen Gottes sprechen und ich leite ein mit dem Segenswunsch, den Sabine Nägeli schriftlich uns gegeben hat. Gottes liebende Nähe fange dich auf, wo du am Ende bist. Sein Trostwort möge dich finden, wo es dunkel um dich wird. Er richte dich auf, wo Lasten dich zu Boden drücken. Er sei dir Halt, wenn alles fraglich wird. Gottes Engel mögen um dich sein von Augenblick zu Augenblick. Es segne dich der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der Herr sei mit dir. Amen.